Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben am Sonntag gewählt und deshalb waren Uschi Strautmann und Efi Seibert am Tag danach unsere beiden Leute-Gäste. Efi Seibert ist die Leiterin des SWR Hauptstadtstudios in Berlin. Uschi Strautmann ist die Chefin der SWR Landespolitik Baden-Württemberg. Es ging am Montag um den Triumph von Kretschmann, um das Desaster für die CDU und auch um die Frage, welche Rolle Corona gespielt hat und Richtung Bundestagswahl noch spielen wird.
Wir befinden uns alle im Neuland. Kein Mensch weiß ganz genau, wie Wahlkampf in Corona-Zeiten geht, was da wichtig ist. Und wir haben auch gemerkt, dass sich der Blick auf die Politiker durch Corona komplett ändert. Also Merkel war im Frühling noch unsere große Mutter, wollen wir jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall diejenige, die uns da durch die Krise führt, sie so mit ihrer ganzen Erfahrung. Und auch das funktioniert nicht mehr auf Dauer. Und es verschiebt sich alles. Die ganzen Probleme, die wir haben, kommen ganz deutlich zutage. Und ich glaube, das wird eine Menge ausmachen.
Und wir hatten einen Gesundheitsminister, der um Weihnachten rum noch als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt wurde.
Ja, aber das ist ja auch schon 3 Monate her. Also es geht alles immer wahnsinnig schnell jetzt in dieser Pandemie mit Hoch- und Runterjubeln. Aber das wird sicherlich, je nachdem, wie sich das in den Sommer zieht, an einigen Posten noch nagen, je nachdem, was da noch für Blamagen uns bevorstehen oder für Missmanagement. Und ich glaube, das nehmen die Leute den politischen Führern dann wirklich übel, wenn Dinge nicht passieren, die hätten passieren müssen.
Stichwort Missmanagement, Uschi Strautmann, was Stuttgart angeht, was Baden-Württemberg angeht, wenn man genau guckt, wie das mit der Impfung und der Testung bislang gelaufen ist, da stellt man ja auch die ein oder andere Fehlentwicklung fest. Das hat aber ganz offenkundig keine Rolle gespielt bei der Wahl gestern, oder?
Nee, das ist richtig. Und das liegt sicherlich auch daran, dass der Landesvater sozusagen Kretschmann da die große Linie vorgibt. Und sobald es dann an etwas Konkreteres geht, wie beispielsweise die Testung oder die Impfzentren, dann sind immer die Fachminister gefragt. Und das ist in diesem Fall dann eben der Sozialminister Manne Lucha, der nun in dieser ganzen Corona-Krise sicher nicht als der große Manager aufgefallen ist, sondern eher sich schwer getan hat, aktiv da die Krise zu gestalten. Aber für Kretschmann war es letztendlich die Corona-Pandemie auch, wie soll ich es ausdrücken, ich kann nicht sagen eine Chance, aber auf jeden Fall hat er sozusagen durch sein Regieren auch ganz gut dann Wahlkampf machen können.
Also offenkundig hat die Aggressivität ja auch zugenommen innerhalb einer Bevölkerung. Das Unverständnis gegenüber dem, was da jetzt an Maßnahmen verkündet worden ist in den letzten Wochen und Monaten. Efi Seibert, hängt das auch damit zusammen, dass das Kommunikationsmanagement auch und gerade dieser großen Koalition, wie soll man es formulieren, verbesserungsfähig ist?
Ja, definitiv. Also die Kanzlerin ist nun nicht jemand, der so wirklich toll kommunizieren kann. Das Tolle war, dass sie halt diese ganzen wissenschaftlichen Tabellen aus dem FF und auswendig runterbeten konnte. Das war am Anfang ja auch ganz gut, aber das reicht nicht. Also die Stimmungen haben sich ja in der Bevölkerung immer mal wieder gedreht. Von Angst hin zu genervt sein, hin zu Vorfreude, was auch immer. Und das ist eben nicht so gut aufgegriffen worden. Zumindest nicht von denjenigen, die es hätten müssen. Da ist Markus Söder, um den mal wieder ins Spiel zu bringen, näher dran. Und der reitet dieses Pferd. Mal sehen, ob das was bringt.
Wie ist Kretschmann in Sachen Kommunikationsmanagement, Uschi Strautmann?
Also Kretschmann hat, was Kommunikationsmanagement angeht, glaube ich, sehr, sehr gute Berater. Das hat man die ganze Zeit durchgemerkt. Da werden die Wordings genau festgelegt, welche Begrifflichkeiten verwendet werden, wann die Fachminister, wann abgegeben wird an die Fachminister. Und an der Stelle ist eine ganz große Stärke bei Kretschmann.
Der Blick in die Zukunft ist immer mehr auch der Blick in die Glaskugel. Zuverlässige Prognosen sind fast unmöglich in diesen turbulenten politischen und wirtschaftlichen Zeiten. Wir haben es am Montag dennoch versucht, als Efi Seibert, die Leiterin des SWR Hauptstadtstudios, und Uschi Strautmann, die Leiterin der SWR Landespolitik, bei uns zu Gast waren und es um die Frage ging, mit wem in Baden-Württemberg die Grünen koalieren wollen.
Ein ganz wesentlicher Faktor, da bin ich von überzeugt, wird auch das Thema Vertrauen spielen. Aha. Und tatsächlich wissen die Grünen jetzt immerhin, was sie an zumindest Thomas Strobel als Brückenbauer zur Koalition, was sie an ihm haben. Und ich würde es auch gar nicht so ausschließen, dass also eine grün-schwarze Koalition durchaus nochmal möglich ist. Und bei den anderen muss man mal sehen.
Alternativ wäre diese Ampel, Efi Seibert, in Berlin auch im Hinblick auf die Bundestagswahl im Herbst eine Perspektive und eine Option?
Eine Option, ja. Und ein großer Wunsch natürlich von SPD vor allen Dingen, vielleicht auch von den Grünen. Ein Albtraum für die CDU. Aber eins ist wichtig, halt, wenn man nach vorne denkt, ist das etwas, was bisher so garantiert war, nämlich die garantierte Verlängerung des Abonnements aufs Kanzleramt, das die Union ja immer so, glaube ich, in der Tasche hatte. Das ist nicht mehr so ganz garantiert. Also das könnte kosten.
Die FDP wird da auch ein wichtiges Wort mitreden. Lässt sich aus dem, was Lindner in den letzten Tagen gesagt hat und wie er sich ein Stück weit auch gedreht hat, da eine weitere Schlussfolgerung ziehen?
Also die machen sicherlich mit. Die werden nicht nochmal sagen, besser schlecht oder besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Die regieren auf jeden Fall. Die Frage ist, wie sich die Stimmung in der Bevölkerung entwickelt. Nämlich weiter so, also wollen wir auf etwas Bewährtes, Vertrautes, ist uns das wichtig? Oder sagen wir nach Corona, das hat es irgendwie jetzt nicht so gebracht. Wir haben viele Defizite mitbekommen, die in den letzten Jahren liegen geblieben sind. Wir wollen jetzt was anderes. Wir wollen einen Aufbruch. Und das ist das, was zum Beispiel heute die beiden Grünen-Chefs nochmal permanent und ganz laut und deutlich gesagt haben. Aufbruch, neu, wir müssen was ändern. Wenn, dann mit uns. Also die pokern damit natürlich.
Also was die Grünen angeht, da gibt es ja noch die ungeklärte Kandidaten- oder Kandidatinnenfrage. Wie viel Geld würden Sie auf Habeck bzw. auf Baerbock setzen, Evi Seibert?
Ich setze kein Geld auf politische Entscheidungen. Aber auch das ist die Frage, wie wird da gerechnet? Also wenn man sagt, der Beliebtere oder Bekanntere, der die besseren Werte hat, das müsste dann natürlich Habeck sein. Auf der anderen Seite kenne ich niemanden, der von einem Gespräch mit Annalena Baerbock zurückgekommen ist und nicht gesagt hat, huch, die ist ja eigentlich viel besser. Die kann das viel besser. Die wird komplett unterschätzt. Deswegen, mal sehen. Außerdem ist sie eine Frau. Die Grünen müssen ja eigentlich, wenn alle anderen Männer vorschicken, Frauen schicken.
Die zweite Gretchenfrage, Markus Söder oder Armin Laschet, was denken Sie?
Also auch da geht es darum, wenn man guckt, wer ist vorne in den Umfragen, ist es Söder. Wer führt von vorne, ist es Söder. Wenn man sagt, wer verbindet, wer kann Extreme miteinander, wer ist moderierender, dann ist es Laschet. Auf jeden Fall muss da einer jetzt hin.
Dann noch zwei Fragen, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort Richtung Uschi Strautmann und Stuttgart. Welche Koalition, Grün-Schwarz oder die Ampel?
Ich würde sagen 50-50. Also an der Stelle kann ich mich wirklich nicht festlegen. Ein bisschen vor der Wahl hätte ich gesagt die Ampel, aber mittlerweile schließe ich auch Grün-Schwarz nicht unbedingt aus.
Irgendwann die Nachfolgefrage im Falle von Winfried Kretschmann. Würden Sie da einen Namen jetzt schon ins Spiel bringen wollen oder wäre das zu früh?
Also würden Sie es jetzt entscheiden müssen, dann wäre es sicherlich Andreas Schwarz, der grünen Fraktionsvorsitzende. Und ich glaube, dass Sie es so nach 3 bis 4 Jahren entscheiden werden.
6 Minuten nach 11 SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag, jetzt mit Nicole Köster und mit Professor Ansgar Lohse. Lohse ist Direktor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und einer der renommiertesten Leberspezialisten in Europa. Also ging es um ein Organ, das für unseren Stoffwechsel und für die Entgiftung unseres Körpers von überragender Bedeutung ist. Und auf der anderen Seite in Deutschland für die dritthäufigste Krebsart verantwortlich ist.
Weltweit ist Leberkrebs häufig Ursache einer chronischen Virusinfektion und eine chronische Virushepatitis gehört zu den häufigsten Infektionserkrankungen weltweit. Aber bei uns nimmt Leberkrebs vor allem zu, weil auch die Fettlebererkrankung zunimmt und die Fettleberzirrhose. Und wir haben vorhin über Alkohol als Ursache für eine Fettlebererkrankung gesprochen, aber inzwischen noch viel häufiger ist die sogenannte nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, die durch unseren Lebensstil bedingt ist. Und die scheint ein besonders hohes Krebsrisiko auch zu beinhalten.
Da kommen auch schon erste Hörerfragen rein. Slavi aus Aalen zum Beispiel schreibt, Sohn ist 11 Jahre alt und bei einer Blinddarm-OP wurde eine Fettleber entdeckt. Ist schlank? Jetzt die Nachfrage, welche Ursache kann das denn haben? Sie haben jetzt den Ernährungsstil angesprochen, aber bei einem 11-Jährigen?
Ich möchte jetzt der Hörerin nichts Unangenehmes sagen, weil ich nicht weiß, wie der Ernährungsstil ist. Und es gibt auch Ursachen von Fettleber, die nichts mit Ernährung zu tun hat und nicht mit Lebensstil zusammenhängen. Aber der häufigste Grund ist tatsächlich einfach, auch wenn man normalgewichtig ist, eher zu viele Kalorien und eine nicht ganz richtige Ernährung. Da muss man dann vielleicht ins Buch gucken, um genauer zu wissen, was das alles ist. Aber ein Vorurteil ist zum Beispiel, dass man denkt, Obst sei immer gesund. Aber Fructose ist für die Leber ähnlich belastend wie Alkohol fast. Und viele Obstsäfte zu trinken und dann noch mit Fructose gesüßte Speisen zu essen. Viele Fertigspeisen sind damit gesüßt. Auch Saccharin enthält Fructose. Kann durchaus eine Belastung für die Leber sein, zu einer Fettleber, manchmal auch schon bei Kindern führen.
Dann nennen Sie uns was ganz besonders gut ist für die Leber.
Gemüse.
Das wäre der Ausgleich dann.
Ja.
Dann sterben jährlich mehr als 600.000 Menschen weltweit an Hepatitis B. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es gibt aber keinen Aufschrei. Warum das denn nicht?
Die Leber schweigt. Das ist der eine Grund. Also man merkt die Erkrankung häufig nicht. Dann ist es bei uns keine so häufige Erkrankung. Es ist vor allem in Asien eine sehr häufige Erkrankung. Es gibt tatsächlich mehr Chinesen mit Hepatitis B, als es überhaupt Deutsche gibt. Also fast 10% der Bevölkerung haben dort eine Hepatitis B. Und für die meisten ist es eine schleichende, stille Erkrankung, die häufig erst nach Jahrzehnten ein Problem macht. Das Virus kann sich in der Leber sehr gut verstecken. Und dazu kommen wir wahrscheinlich noch, weil das Immunsystem in der Leber nicht unbedingt eine Reaktion macht und deswegen das Virus dort relativ geschützt so vor sich hin arbeiten kann.
Die ist sehr tolerant, die Leber.
Und Toleranz ist gut, aber kann manchmal auch schädlich sein.
Jetzt ist es so, Sie schreiben, dass wir reden ja gerade sowieso sehr viel über Impfungen, aber Hepatitis B war im Grunde die erste Krebsimpfung der Medizin. Denn Hepatitis ist auch häufig der Grund für Leberkrebs. Empfehlen Sie grundsätzlich diese Hepatitis-Impfungen?
Die Hepatitis B-Impfung ist genial. Die ist wirklich eine sehr, sehr sichere und sehr, sehr effektive Impfung. Und zum Glück haben wir nach längeren Mühen endlich es geschafft, dass es in Deutschland tatsächlich in den Impfkatalog aufgenommen wird und alle Kinder und Jugendlichen gegen Hepatitis B geimpft werden. Das sollte auch tatsächlich so sein. Der Impfschutz ist sehr zuverlässig. Es ist eine tolle Impfung.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Sie wiegt zwischen 1,5 und 2 Kilo. Sie wohnt im rechten Oberbauch, direkt unter dem Zwerchfell. Und ohne sie können wir nicht leben. Um die Leber, um Leberkrankheiten, um Leberkrebs ging es in dieser Woche, als der Leberspezialist Professor Ansgar Lohse Leutegast von Nicole Köster war und vor bestimmten pflanzlichen Mitteln warnte, die vor den Fernsehnachrichten gerne beworben werden.
Es ist natürlich so, dass pflanzliche, naturheilkundliche Präparate sehr gerne beworben werden als harmlos. Und wir leider feststellen müssen, dass gerade diese Präparate gar nicht so selten zu einer Art Allergie in der Leber führen. Und das kann man eigentlich auch ganz gut nachvollziehen. Denn in einem pflanzlichen Präparat sind sehr viele Chemikalien drin, weil eben in der Pflanze schon viel drin ist. Und manchmal sind ja sogar mehrere Pflanzen gemischt. Und Allergien, die es eben in der Leber genauso gibt wie auf der Haut, sogar fast noch mehr in der Leber gibt wie auf der Haut, Allergien hängen auch ein bisschen vom Zufall ab. Und je mehr Chemikalien ich irgendwo in mich aufnehme, desto eher kann ich mal eine Allergie haben. Und viele pflanzliche Präparate lösen sowas leider auch aus.
Also da gibt es dann diese, um sie einfach mal zu nennen, Präparate gegen Blasenschwäche, Einschlafstörungen, Verdauungsprobleme, Gelenkschmerzen. Und dann ist es aber schockierend zu lesen, dass ja sogar Kräutertees ebenfalls Leberallergien auslösen können. Was bleibt denn dann noch?
Das sind trotz allem nicht so häufige Reaktionen. Und bei Kräutertees sind die bei uns üblichen Pflanzen wie Pfefferminz, Hagebutte harmlos. Es sind zusammengemischten ferngrünen Tees, die solche Reaktionen mal machen können, die auch Gefäßschädigungen in der Leber machen können. Das ist neben der Allergie eine zweite mögliche Schädigung, die durch pflanzliche Medikamente auftreten kann. Grundsätzlich gilt eben jedes Medikament, ob naturheilkundlich oder allopathisch, kann auch in der Leber mal eine ungewünschte Reaktion auslösen. Und deswegen muss man ein Auge drauf haben.
Das heißt dann wahrscheinlich wieder die Gratwanderung, Maß halten, das Präparat nicht zu lange nehmen. Das mal zu nehmen, das wird die Leber doch vermutlich, so wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, aufgrund ihrer Beschreibungen, auch wieder abkönnen.
Auch da ist die Antwort leider differenziert, weil Allergien nicht so sehr von der Dosis abhängig sind. Also wenn ich immer mal wieder was nehme, was eine allergische Reaktion auslöst, von der Haut wissen wir das, da sieht das jeder sofort, dann ist das trotzdem nicht gut wegzustecken. Also man sollte bei jedem Präparat hinterfragen, muss ich es nehmen oder nicht. Und wenn ich es regelmäßig nehmen muss, dann auch irgendwann mal die Leberwerte kontrollieren und gucken, verträgt das meine Leber gut.
Es kommen viele Fragen rein der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel aus Schwäbisch Hall von Kurt, der wissen möchte, ich habe mit Erstaunen gehört, welche Auswirkungen das Obstessen auf die Leber haben kann. Welche Mengen sind denn schädlich? Und dann schreibt er noch, und ganz wichtig für mich, wie sieht's mit Zitronensaft aus?
Da kann man erstmal sehr beruhigen. Die Zitrone enthält nämlich ganz wenig Fructose, deswegen schmeckt sie so sauer. Es ist die Fructose im Obst, die eine Belastung für die Leber und überhaupt für den Stoffwechsel sein kann. Also je süßer das Obst ist und je mehr süßes Obst ich esse und insbesondere auch trinke, also die extrahierten Obstsorten, die dann auch keine Schlacken mehr enthalten, die können eine größere Belastung sein. Zitronensaft sei ihm herzlich gerne gegönnt.
Corona emotionalisiert, Corona wühlt auf und Corona hat es inzwischen geschafft, unsere Gesellschaft zu spalten wie keine Krankheit zuvor. Das hat sich bei uns auch in den Hörerreaktionen gezeigt, als am Mittwoch die Journalistin und Kolumnistin Franziska Augstein zu Gast war. Franziska Augstein kritisiert die offizielle Corona-Politik und eine von ihr diagnostizierte Mainstream-Berichterstattung. Die gesellschaftlichen Folgeschäden von Corona sieht sie dramatisch unterschätzt.
Die zwei Kolumnen, die ich für den Spiegel geschrieben habe, waren auch etwas anders in der Gewichtung, als was normalerweise im Spiegel zu lesen war. Und ich kriegte Zuschriften in großer Zahl. Und ich kann Ihnen das sagen, es waren 55, zwei davon reine Beschimpfungen, ja. Vier davon qualifizierte, scharfe Kritik. Aha. Aber so formuliert, dass ich antworten konnte und der ganze Rest, alle, sie sprechen mir aus dem Herzen, endlich hat es mal jemand gesagt, unsere Kinder, unser Leben.
Man kann jetzt, oder man muss eigentlich nochmal die Frage stellen, was ist offenkundig in der Kommunikation, in der öffentlichen, in der politischen, in der medialen Kommunikation falsch gelaufen, dass plötzlich Aggressivität, Wut, Hass so dominant geworden sind bei diesem Thema. Was denken Sie?
Ich fürchte, dass ich keine Schuld zuweisen will. Das Ganze kommt natürlich von Seiten der Regierenden. Und da haben die etwas gemacht, was ich nicht unbedingt für klug halte. Sich nämlich, mit Ausnahme von Laschet, sich nämlich von Virologen oder Epidemiologen ausschließlich beraten zu lassen. Das sind Leute, die kennen kleine Viecher, die kein Mensch jemals sieht und interessieren sich nicht für menschliche Gesellschaften, für die Psyche von Menschen, für das menschliche Miteinander. Und auf dieser Basis hat die Regierung dann Politik gemacht. Und da haben irgendwann die Menschen begriffen, dass diese Politik an ihnen vorbeigeht und an ihren Bedürfnissen.
Jetzt kann man natürlich wiederum sagen, also wenn das mit diesen Inzidenzchen so stimmt und mit diesem exponentiellen Wachstum, dass wenn man alles so laufen lässt oder hätte laufen lassen, dann wären die Intensivstationen längst voll gewesen und wir hätten diese grässlichen Bilder auch in Deutschland gehabt, wie wir sie im vergangenen Jahr in Bergamo gesehen haben.
Bergamo ist eine Region, die durch zwei Dinge gekennzeichnet ist. Erstens aus Spargründen hat Italien in dieser Region etliche Krankenhäuser geschlossen. Zweitens, das ist eine Region, wo sehr alte Menschen gerne ihren Lebensabend verbringen. Die Kombination, eine unglaubliche große Zahl an sehr alten Menschen und eine unglaublich ausgedünnte Zahl an Krankenhäusern, führt dann zu solchen Fotos. So weit sind wir in der Bundesrepublik überhaupt nicht, weit davon entfernt, auch wenn es manche Leute gäbe, die das gerne wollen, dass wir auch Krankenhäuser schließen. Dieses dazu. Sie wollen jetzt aber sicher noch was weiterfragen, oder soll ich weiterreden?
Gut. Reden Sie einfach weiter.
Das Weitere ist, der bloße Umstand, dass jemand sich mit Corona angesteckt hat, bedeutet ja noch lange nicht, dass die Person es überhaupt spürt.
Bei den Jungen im Wesentlichen.
Je jünger, desto weniger spüren sie es, ganz genau. Und man weiß auch nicht, ob die man dann damit wieder andere anstecken. Liebe Bürger, baut euch Kartoffeln auf dem eigenen Acker, denn Arbeitsplätze werdet ihr in einem halben Jahr dann nicht mehr haben.
Es gibt nur noch schwarz oder weiß, richtig oder falsch, und wir sind nicht mehr in der Lage, die Farbe grau zu sehen. Das war die für mich spannendste Mail, die wir am Mittwoch bekommen haben, als Franziska Augstein bei uns war. Franziska Augstein ist die Tochter des legendären Spiegel-Herausgebers Rudolf Augstein. Sie hat jetzt seit Anfang des Jahres im Spiegel ihre eigene Kolumne, nachdem sie zuvor lange für die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat. Und sie hat zu Corona eine dezidiert andere Meinung als die Spitzenpolitiker in Deutschland.
Die Frage, die sich nun einfach stellt, nach mehr als einem Jahr mit Corona, ist es verhältnismäßig, wenn die gesamte Bevölkerung in ihrem Leben in einer Art und Weise eingeschränkt wird, dass Kinder mittlerweile in hohen Zahlen psychotische und physische Störungen aufweisen, weil sie nicht ihre Wohnungen verlassen dürfen, ist es in Ordnung, dass die Wirtschaft in einer Art und Weise runtergefahren wird, dass Hunderttausende nicht mehr wissen, wovon sie in 3 Monaten ihre Miete zahlen sollen, dass unglaublich viele kleine Geschäfte zumachen müssen und so weiter und so fort. Hätte man nicht, das ist eine Frage, die mir noch niemand beantwortet hat, von Anfang an sagen müssen, die alten Menschen, die kranken Menschen, die müssen wir beschützen. Und zwar nicht so, wie es geschehen ist, dass wir sie in Altenheimen wegsperren, sondern so, dass wir wirklich dafür sorgen, dass alle, die sie besuchen dürfen, sie nicht anstecken können, dass diese Menschen, und das hat es zuhauf gegeben, nicht buchstäblich an Einsamkeit sterben. Das ist mein Votum.
Das kann ich ein Stück weit durchaus nachvollziehen. Ich bin jetzt in der Situation, dass ich einfach der journalistischen Fairness halber sozusagen die Gegenposition beziehe. Erster Einwand, auch für die handelnden Politiker war alles neu. Da gab es keine Blaupausen. Sie mussten auch nach dem Prinzip, wir versuchen etwas und wenn wir uns geirrt haben, machen wir es anders, handeln. Und diese Entwicklung überrollt auch vieles. Jetzt hatten wir irgendwie die Hoffnung, mit dem Impfen geht's einigermaßen voran. Dann stellen wir fest, dieses blöde Virus mutiert und was dann rauskommt, ist noch gefährlicher und noch ansteckender als das ursprüngliche.
Das Viren mutieren weiß man, seitdem es die moderne Virologie gibt.
Das aber in war, so einem Maße war es nicht
das
bekannt.
War vor, ach was, die mutieren alle. Und dass sie nicht zu einem friedlichen Puschelvirus hin mutieren, war eigentlich ziemlich klar von Anfang an. Die Politiker waren überrascht und die haben eine sehr harte Verantwortung auf sich nehmen müssen vor einem Jahr. Und das war eine Zeit, wo man, wenn man irgendwie hedonistisch dachte, keinesfalls Politiker sein wollte, weil die Politiker wussten, was sie machen mit der Verantwortung und mit den Lockdowns. Aber das ist ein Jahr her. Und seither haben sie immer noch keine neuen Rezepte. Und da frage ich schon, hätte man nicht ein Jahr lang Zeit zum Nachdenken gehabt?
Hätte möglicherweise auch die Wissenschaft in diesem einen Jahr ein bisschen mehr liefern können, wenn es darum geht, wer steckt sich konkret wo an? Ja. Welche sind die Infektionswege? Welche gesicherten Studien gibt es?
Das ist richtig, Herr Heim. Und da haben ja einige Soziologen auch gesagt, das wäre sicher teuer gewesen. Also der Herr Streeck, der nicht verwandt ist mit dem Virologen, der hat gesagt, warum nicht 1000 Soziologiestudenten bezahlt ausschwärmen lassen, damit man ganz genau mittels langer Interviews rausfinden kann, wo infizieren sich Leute, wie lange waren sie mit anderen Kranken zusammen, wie kann man das also dann so taxieren, dass man genau weiß, wo man eingrenzt. Das, weil wer sich aber nur von Virologen und Epidemiologen beraten lässt und alles andere ausblendet, der kann auf solche Ideen natürlich nicht kommen.
SWR 1, Leute der Woche.
Tim Kröger war in dieser Woche Leute-Gast von Nicole Köster. Kröger war in den 90er Jahren einer der ganz wenigen Profisegler in Deutschland. Er wurde Segelweltmeister und Deutscher Meister. Er gewann den Admirals Cup und er betont immer wieder, dass er in einem Arbeiterverein segeln gelernt hat, also eher aus kleinen Verhältnissen kommt und sich deshalb nicht als Teil einer gesellschaftlich-sportlichen Elite sieht.
Es gibt mittlerweile natürlich schon mehr Leute, die in diesem Bereich unterwegs sind. Also es gibt viele Leute, die direkt in dem Sport leben und arbeiten, die auch Regatta segeln, die auch für große internationale Projekte arbeiten und segeln oder eben auch kleinere Projekte, die teilweise als Segelmacher oder Rigger, also die Leute, die mit dem Tauwerk arbeiten und das Tauwerk vorbereiten, die in dem Thema unterwegs sind, sozusagen als Zusatzqualifikation ihrer seglerischen Tätigkeiten, da gibt es einige. Ne? Also da gibt es schon ein paar mehr Jungs, auf die ich dann wiederum auch gerne in Projekten, wenn ich welche zusammenstelle, zurückgreife und mit denen ich dann auch zusammenarbeite.
Sie haben Ihr BWL-Studium damals geschmissen. War Ihnen klar, ja, ich komme da schon irgendwie durch, meine Leidenschaft für den Sport ist so groß?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass ich auf dem Standpunkt stehe,
dass ich wirklich Beruf und Berufung miteinander verbunden habe. Und wenn man eben das macht, was man liebt, braucht man nie mehr arbeiten. Aber das sagt sich natürlich so leicht, denn wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Das ist ganz einfach. Ich meine, ich habe auch schon Situationen erlebt, wo man sich fragt, scheiße, wie kriegen wir den nächsten Monat hin? Wie geht das jetzt alles? Solche Situationen entstehen natürlich auch, weil wenn man selbstständig und freischaffend unterwegs ist, dann muss man sich oftmals auch immer wieder selbst erfinden. Aber ich hatte eben auch manchmal das nötige Glück, auf die richtigen Leute zu treffen. Und dieses Glück, diese Menschen zu treffen, konnte ich dann eben durch das, was ich kann, also durch meine akribische Arbeit eben untermauern. Und dann ging das eben dann positiv weiter.
Sportliche Niederlagen zählen ja auch dazu. Der olympische Traum hat nicht geklappt. Wie lange haben Sie da noch nachgetrauert?
Oh, da trauere ich immer noch nach. Das steckt tief in mir. Wir haben es eben leider nicht geschafft, also 1988 uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, obwohl wir eigentlich die Favoriten waren. Wir waren 1987 schon bei den Pre-Olympics, haben schon in Korea, in Busan war das damals, die Spiele waren ja in Seoul, gesegelt. Und eigentlich, ja, also das war nicht leicht, aber wir hatten halt einen relativ harten Konkurrent. Und bei dem ersten Rennen, der ersten Ausscheidung für die Olympischen Spiele, da waren wir sehr eng mit diesem Konkurrenten zusammen und er segelte unter uns und wir waren gerade drauf und dran, ihn sozusagen kalt zu stellen und ihn zu überrollen. Da bricht bei uns das Vorstag und der Mast kippt um bei diesem Dreimann-Kielboot Soling und so platzte mit diesem Vorstag wirklich auch der Traum der Olympiateilnahme. Weil für den Gegner, für den Konkurrenten war das, glaube ich, also wenn sich der härteste Konkurrent in Luft auflöst, ne, ja, was Besseres gibt's gar nicht. Und so muss es ihm ergangen sein. Und es hat unheimlich Energie bei denen dann wiederum freigesetzt. Aber ja, nein, also selbst so lange wie das her ist, der das Sache hänge immer ich immer noch nach.
10:10, SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag und zum Schluss der Sendung mit einem Mann, der seit 6 Jahren den Karlsruher Zoo leitet und der so gut wie alles weiß über Papageien. Matthias Reinschmidt züchtet, seit er Kind ist, Papageien. Er betreute auf Teneriffa die weltgrößte Papageiensammlung und er begründete Nicole Köster gegenüber seine Faszination für Papageien so.
Ja, die Papageien überraschen mich eigentlich tagtäglich. Wenn ich jetzt was Aktuelles nehme, muss ich sagen, gerade diese Aufzucht von Henry, diesem Hyazinthara, den ich aufgezogen habe, das ist mir so ans Herz gewachsen, dieses Tier auch jetzt, weil das mein erster Vogel war, den ich jetzt auch in Karlsruhe aufgezogen habe. Im Loro-Park habe ich ganz viele, viele Tiere aufgezogen. Aber wie der mich überrascht, ist einfach, dass er auch die mit den Besuchern interagiert und nicht nur auf mich reagiert, sondern er sitzt dann in seiner Voliere und redet sogar mit den Besuchern, also nicht in der menschlichen Sprache, aber in seinen Lautäußerungen. Und er ist richtig zum Star geworden bei uns.
Können Sie das interpretieren, was er denn da sagt?
Ja, er versucht einfach Kontakt aufzunehmen. Und wenn die Menschen dann Henry rufen, dann ruft das manchmal inzwischen sogar selbst. Also der ahmt das auch schon nach. Aber das ist jetzt keine Verprägung des Vogels, weil er hat ja auch einen Partner dabei. Ich habe da einen 43-jährigen alten Hyazinthara auch bekommen aus Privathand. Und das war sein Lehrer. Dieser Vogel war noch wild gefangen in der Natur, vor über 40 Jahren im Zoogeschäft verkauft worden und der hatte dann in Lissabon gewohnt und die Dame ist dann nach Stuttgart ins Altersheim zurückgekommen, hat den Vogel gut untergebracht haben wollen und ich habe gesagt, ich nehme den und das ist der perfekte Vogel, das ist jetzt der Lehrer für Henry, damit er richtig seine Papageienverhalten kennenlernt.
Was Sie eben mal gesagt haben, dass es ja wirklich ein Jahr lang dauert, bis Sie den Vogel wirklich großgezogen haben. Was gehört denn da zu der täglichen Arbeit alles dazu?
Da gehört in erster Linie das Füttern dazu. Sie müssen alle 2 Stunden den Futterbrei schön anrühren, dann in der richtigen Temperatur füttern. Das heißt, die Eltern füttern ja aus dem Kropf heraus das Futter. Das heißt, es hat Körpertemperatur, das heißt etwa 38 Grad Futtertemperatur. Muss man im Fläschchen wärmer, wie Babys auch, halt entsprechend das Futter anrühren. Und dann wird er gefüttert, immer etwa 10% des Körpergewichts. Und das sehen Sie auch schon im Vergleich zu Menschenkindern, wie schnell so ein Vogel wächst. Wenn Sie den 10-mal am Tag füttern in den ersten Wochen, dann kriegt er etwa das komplette Körpergewicht gefüttert bei 10% pro Fütterung. Die ersten 2-3 Wochen stehe ich auch nachts immer wieder auf, um zu füttern.
Wahnsinn.
Das höre ich dann nach 4 Wochen auf. Also das reicht dann, wenn man am 11. letztes Mal füttert und dann 6 Uhr, 7 Uhr morgens das nächste Mal. Aber es ist auch in der Natur so. Ich habe das in meiner Doktorarbeit über Kakadus auch erforscht und habe da gemerkt mit Infrarotkameras, dass die jede Stunde füttern, aber nur in den ersten 2-3 Wochen, danach nicht mehr. Und genau so muss man es natürlich dann auch als Ersatzeltern tun.
Eins gehört. SWR 1.